jeweils den Wochenabschnitt der Tora, der gelesen wird. Wir haben gestern in der Diaspora, das heißt auch in Deutschland, wurde es heute gefeiert, das Fest Simchat Torah begangen, wo man die jährliche Tora-Lesung beendet und sofort mit dem Schöpfungsbericht wieder neu beginnt. Und der Abschnitt, den wir heute lesen, wird also am kommenden Schabbat gelesen. Und es ist sehr, das, was wir heute machen, ist etwas, was bei praktizierenden Juden und Jüdinnen sehr verbreitet ist, nämlich diesen Abschnitt nicht nur zu lesen in der Synagoge, sondern ihn auch zu lernen mit traditionellen Kommentaren, mit eigenen Ideen. Das kann gehen über Predigt in der Synagoge, über Unterhaltungen beim Schabbatessen. Es gibt auch viele Gruppen, die sich vor dem Schabbat meist treffen in der Synagogengemeinde, in verschiedenen Torah-Institutionen und den Wochenabschnitt lernen. Es gibt sowohl gedruckt als auch online eine Menge von Kommentaren zum Wochenabschnitt, also eine riesige Auswahl, die da ist. Und natürlich ist auch klar, es ist ja, Sie sehen, es sind sechs Kapitel. Es ist ein relativ umfangreicher Text, was natürlich auch heißt, dass man nicht jeden einzelnen Vers in die Tiefe hin auslegen kann. Also man muss sich auf gewisse Dinge beschränken. Man kann entweder eher versuchen, etwas Übergreifendes zu sagen, ein Thema herausgreifen. Und was auch typisch für den Wochenabschnitt ist, dass man versucht, auch einen aktuellen Bezug zu geben. Also nicht nur, wenn man, wie man die biblischen Texte sonst lesen würde, die Kommentare zu studieren, sondern auch zu fragen, was sagt uns das? Und gerade unser Wochenabschnitt heute ist eine besondere Herausforderung, denn er hat die Schöpfungsgeschichte in ihren zwei Schöpfungsberichten, der Schöpfung der 7 Tage und die Geschichte von Adam und Eva im Paradies und die Vertreibung aus dem Paradies. Wir haben die Geschichte von Kain und Abel, die mit dem ersten Mord in der Geschichte der Menschen endet. Dann die Genealogie der Nachkommen Kains, die sich als sehr kreative Menschen zeigen, die Städte bauen, die ersten Handwerke erfinden. Wir haben die Nachkommen des dritten Sohnes von Adam und Eva Schät und kommen damit um viele Generationen weiter, bis wir dann schon im Vorfeld der Sintflut landen. Also ein sehr breit gestreuter Text. Und man sieht es auch an den traditionellen jüdischen Kommentaren, dass diese Kapitel einen verhältnismäßig wesentlich größeren Raum einnehmen, als es andere Kapitel im Buch Genesis tun. Also es ist wirklich etwas, wo sich eigentlich alle Kommentatoren herausgefordert gesehen haben. Andererseits gibt es, jüdischerseits ist das berühmt, der Anfang des Torah-Kommentars von Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, der etwa um die Zeit des ersten Kreuzzugs in Worms und Troyes in Frankreich gelebt hat, von dem wir heute nicht, aber sicher an anderen Tagen auch noch Beispiele hören werden. Er stellt nämlich am Anfang die Frage, warum beginnt die Tora mit der Schöpfung der Welt? Warum beginnt sie nicht mit der Anordnung, dieser Monat sei euch der erste Monat, mit dem das Kapitel 12 im Buch Exodus anfängt? Und die Frage, die dahinter steht, dann ist es auch vielleicht provokativ, die Rashi stellt, warum brauchen wir nicht die ganzen Geschichten im Buch Genesis und im ersten Teil von Exodus, wenn wir doch eigentlich die Tora, die Lebensordnung sehen sollen, und die ersten Vorschriften fangen eben erst in Exodus 12 an. Und die eigentlich, denke ich, nicht sehr zufriedenstellende Antwort, die Rashi gibt, ist, damit die Völker der Welt nicht sagen können, Israel hat sein Land gestohlen. Sozusagen, dass die Schöpfung eben zeigt, dass alles von Gott her stammt und alles von Gott her angeordnet ist. Aber schon einer der weiteren wichtigen mittelalterlichen Ausleger, Ramban, Nachmanides, wird etwa 150 Jahre nach Rashi sagen, es ist völlig unmöglich, das auf sowas zu begrenzen, gerade in den Geschichten im Buch Genesis und gerade auch im Schöpfungsbericht sind so viel grundsätzlich wichtige Dinge für das Verständnis der Welt und das Verständnis Gottes, die müssen einfach da sein. Das kann man nicht so eng sehen. Also da sieht man auch, wie unterschiedlich man die Dinge angehen kann. Ja, als ich mir überlegt habe, was nehme ich raus, habe ich gedacht, einerseits anzugehen, wirklich die beiden unterschiedlichen Schöpfungsberichte, weil das etwas ist, was auch in christlicher Theologie oft diskutiert wird. Und dann auch wenigstens so ein bisschen andeutungsweise die wohl schwierigste Geschichte, eben den Mord an Abel, da einiges an jüdischer Deutung zu sehen. Was die beiden Schöpfungsberichte angeht, so merkt man ja nicht bei aufmerksamem Lesen. Es gibt zunächst in Genesis 1 bis Genesis 2, 3 wird die Schöpfung der Welt aus dem Tohuwabohu auf in einer geordneten Weise im Laufe von 7 Tagen erzählt, wo am 6. Tag die Landtiere und dann der Mensch männlich und weiblich geschaffen wird und am 7. Tag das Ganze mit dem Ruhen Gottes vollendet wird. Und danach wird berichtet, wie Gott den Garten in Eden pflanzt, dort den Menschen, den er aus Lehm geschaffen hat, hineinsetzt, ihm befiehlt, den Garten zu bewahren und zu hüten. Und dann Gott merkt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, ihm eine Hilfe, ein Gegenüber schaffen will. Er versucht es zunächst mit den Tieren, denen der Mensch jeweils einen Namen gibt, aber doch merkt, das ist kein Pendant für mich. Und dann wird aus der Seite oder Rippe, je nachdem, wie man es übersetzen will, des Menschen wird die Frau geschaffen. Und natürlich ergeben sich sofort Widersprüche zwischen den beiden Texten. In Genesis 1 ist der Mensch das Letzte, was geschaffen wird, und Frau und Mann werden gemeinsam geschaffen. In Genesis 2 heißt es ausdrücklich, dass noch nichts gewachsen ist richtig, dass es noch nicht geregnet hat. Und im Grunde genommen beginnt die Vegetation erst nach der Erschaffung des Menschen. Und der Mensch ist zunächst mal alleine geschaffen und die Frau wird in einem zweiten Schritt geschaffen. Und was gerade auch der modernen, christlichen, hauptsächlich protestantischen Bibelkritik ab dem 19. Jahrhundert spätestens aufgefallen ist, dass auch zwei unterschiedliche Gottesnamen benutzt werden. Dass in Genesis 1 eben das normale hebräische Wort für Gott, Elohim, benutzt wird und in Genesis 2 diesen Namen Elohim, das Tetragramm, der Name, den Juden nicht aussprechen, hinzugefügt wird. Und das hat dann dazu geführt, dass man gesagt hat, das sind zwei unterschiedliche Quellen, die früher auch mal als Elohim wurden. Heute kommt man da schon auch in der kritischen Bibelauslegung mehr von ab. Und eben zu sagen, das waren ursprünglich mal zwei unterschiedliche Traditionen, die erst später zusammengefügt worden sind. Und das war natürlich eine Lektüre, die sagt, die im Grunde genommen den Text wie ein normales Stück Literatur nimmt und gar nicht mehr fragt, ja, wenn das ein offenbarter Text ist, wie kann sowas sein? Und da ist genau das Problem, dass viele orthodoxe Juden bis heute eigentlich mit der Bibelkritik haben, zu sagen, wir glauben ja schließlich, dass die Tora am Sinai gegeben worden ist und wie können wir dann von unterschiedlichen Quellen sprechen? Und wie geht man um? Also auch die Widersprüche haben auch schon alte jüdische Ausleger gefunden und normalerweise die mittelalterlichen Ausleger versuchen Wege zu finden, die Widersprüche aufzulösen. Das kann manchmal ganz geschickt sein, manchmal etwas gezwungen erscheinen, aber modernere orthodoxe Ausleger erkennen durchaus an, dass es diese Widersprüche gibt und für sie ist dann die Frage, wenn wir aber trotzdem glauben, dass das ganze Wort Gottes ist, was machen wir dann damit? Und ich würde sagen, in dem Punkt wird die Frage interessant auch für Leute, die die Bibelkritik akzeptieren. Denn ich kann ja einerseits sagen, das ist aus verschiedenen Quellen zusammengesetzt, aber wenn ich trotzdem nicht verzichten will auf den Gedanken, dass das nicht einfach irgendeine Literatur ist, sondern etwas mit Offenbarung, wie ich auch immer sie verstehe, zu tun hat, muss ich mich danach immer noch fragen, aber warum ist das so zusammengesetzt worden und was wollte der letztliche Redaktor, den man vielleicht dann doch irgendwie als inspiriert sieht, damit sagen? Also, dass man nicht dabei stehen kann, da waren halt zwei unterschiedliche Quellen und wer sie zusammengesetzt hat, war zu blöd, um die Widersprüche zu beseitigen. Darum geht es sicher nicht, sondern die sind absichtlich stehen geblieben und die Frage wäre, was machen wir theologisch damit? Und dazu habe ich einen Text gewählt, der ursprünglich auf Englisch geschrieben ist, von Rabbiner Josef Ber Soloveitchik. Soloveitchik 1903 noch im damaligen Russischen Reich geboren, hat dort noch die traditionelle Rabbinerausbildung in den Yeshivot, in den Torahschulen mitgemacht. Sein Vater und Großvater waren schon anerkannte Rabbiner, also hat in dem Sinne die Familientradition fortgesetzt, ist dann aber in den 1920er Jahren nach Berlin gegangen und hat dort an der Universität Philosophie studiert, über Kant, wenn ich mich richtig erinnere, promoviert und kannte von daher also sowohl Philosophie in ihren modernen Richtungen als auch christliche und bibelkritische Bibelauslegung. Anfang der 30er Jahre, noch vor der Machtübernahme der Nazis, ist er in die USA ausgewandert und in Boston hat er dann im Grunde genommen den Rest seines langen Lebens gelebt, dort auch sehr viel unterrichtet und wurde letztlich der Begründer der modernen Orthodoxie, also eines orthodoxen Judentums, das sich mit den Herausforderungen der modernen Welt sowohl in der praktischen Lebensweise als auch in seiner theologischen Darstellung auseinandersetzt. Und eines seiner wichtigsten Werke ist The Lonely Man of Faith, also der einsame Mensch des Glaubens. Also ein philosophisches Werk, in dem er auf die Unterschiede in den beiden Schöpfungsberichten eingeht, indem er nämlich sagt, hier werden uns zwei unterschiedliche Typen von Menschen, die eigentlich beide nötig sind, dargestellt. Ja, steigen wir mal in den Text ein. Ich hoffe, Sie haben den alle vor sich. Ich fange mal an, das zu lesen. Es stimmt natürlich, dass die beiden Berichte von der Erschaffung des Menschen sich erheblich voneinander unterscheiden. Diese Ungereimtheit wurde nicht von den Bibelkritikern entdeckt. Unsere alten Weisen waren sich ihrer bewusst. Die Antwort liegt jedoch nicht in einer angeblich doppelten Tradition, sondern im doppelten Menschen. Nicht in einem eingebildeten Widerspruch zwischen zwei Versionen, sondern in einem wirklichen Widerspruch in der Natur des Menschen. Die beiden Berichte handeln von zwei Adams, zwei Menschen, zwei Vätern des Menschengeschlechts, zwei Typen, zwei Vertretern der Menschheit. Und es ist kein Wunder, dass sie nicht identisch sind. Es besteht kein Zweifel, dass der Ausdruck Bild Gottes im ersten Bericht sich auf die innere charismatische Begabung des Menschen als eines kreativen Geschöpfs bezieht. Die Ähnlichkeit des Menschen mit Gott drückt sich im Streben und in der Fähigkeit des Menschen aus, ein Schöpfer zu werden. Der erste Adam, der im Bild Gottes gestaltet wurde, wurde mit großer Energie für schöpferisches Tun und unermesslichen Ressourcen zur Verwirklichung dieses Ziels ausgestattet, von denen die herausragendste die Intelligenz ist, der menschliche Geist, der in der Lage ist, sich mit der äußeren Welt auseinanderzusetzen und ihre komplexen Funktionen zu erforschen. Daher ist der erste Adam nur an einem Aspekt der Wirklichkeit interessiert und stellt nur eine Frage: Wie funktioniert der Kosmos? Die Frage, warum funktioniert der Kosmos überhaupt, fasziniert ihn nicht. Und ihn interessiert auch nicht die Frage, was ist sein Wesen? Er ist nur neugierig zu wissen, wie er funktioniert. De facto ist selbst die Wie-Frage, die den ersten Adam beschäftigt, in ihrer Reichweite begrenzt. Es geht ihm nicht um die Frage an sich, sondern um ihre praktischen Implikationen. Der erste Adam ist von einem Ziel besessen, nämlich davon, sich die elementaren natürlichen Kräfte nutzbar zu machen. sie zu beherrschen und zu seiner Verfügung zu stellen. Dieses praktische Interesse erweckt seinen Willen, die Geheimnisse der Natur zu studieren. Er ist, was seine Motivation, Zweckausrichtung, Planung und Methodologie angeht, völlig auf Nützlichkeit ausgerichtet. Daher ist der erste Adam angriffslustig, kühn und auf Sieg ausgerichtet. Sein Motto ist Erfolg, Triumph über die Kräfte des Kosmos. Er befasst sich mit kreativer Tätigkeit, versucht, seinen Schöpfer nachzuahmen, Imitatio Dei. Indem er all dies tut, versucht der erste Adam, das Mandat auszuführen, das ihm sein Schöpfer anvertraut hat, der sich in der Dämmerung des geheimnisvollen sechsten Schöpfungstages selbst an den Menschen wandte und ihn dazu bestellte, die Erde zu füllen und zu erobern. Es ist Gott, der angeordnet hat, dass die Geschichte des ersten Adam die große Geschichte der Freiheit des Menschen Sklaven, der sich schrittweise selber in den Menschen Herrn verwandelt sein soll. Der Mensch, der nach den fernen Sternen greift, handelt in Einklang mit seiner Natur, die von seinem Schöpfer geschaffen, gewollt und gelenkt wurde. Er bringt mit diesem Griff eher Gehorsam als Rebellion gegen Gott zum Ausdruck. Ich mache hier mal einen Einschnitt zu dem ersten Adam. Also wir haben hier die Beschreibung des kreativen, schöpferischen Menschen, der eben auch den Befehl Gottes erobert die Erde und herrscht über sie, zu eigen machen soll. Und Soloveitchik sieht einerseits hier schon eine Begrenztheit, dass dieser Adam eben ein völlig utilitaristischer Mensch ist, dem es nur darum geht, wie kann ich etwas möglichst effektiv machen. Aber er sagt auch ganz klar, diese schöpferische Tätigkeit ist etwas, das von Gott gewollt ist. Und er führt auch als Beispiele zum Beispiel an die Errungenschaften der Medizin, wie der Mensch dadurch, dass er es geschafft hat, immer mehr Krankheiten zu besiegen, die Kindersterblichkeit herunterzunehmen, im Grunde genommen doch sein Bild Gottes zu sein, noch viel mehr durchgesetzt hat. Und damit betont Soloveitchik also auch das Positive, was an diesem Erobern der Welt ist.
Join the meeting.
Und er blendet dabei natürlich aus, was sicher in den letzten Jahren noch mal viel aktueller geworden ist, die Frage, ob der Mensch nicht um einiges zu weit gegangen ist und im Grunde genommen die ganze Schöpfung mit seinem Tun auch gefährdet. Und sicher werden viele Kritiker auch der modernen Entwicklung, gerade in Genesis 1 und gerade in dem Befehl Gottes an den Menschen, macht doch die Erde untertan, die Wurzel des Übels sehen. Und in dem Sinne, denke ich, kann es auch nochmal interessant sein, sich mit einem solchen Text auseinanderzusetzen, der sicherlich solche Schwierigkeiten nicht ausblendet, aber grundsätzlich sagt, dass der Mensch Dinge entwickeln will, dass er Technik entwickeln will, dass er immer mehr Kontrolle über die Welt gewinnen will, kann grundsätzlich oder ist eigentlich gedacht, etwas Positives zu sein, um die Qualität des eigenen Lebens und die Qualität der ganzen Schöpfung auch zu verbessern. Ja, das wäre zu dem ersten Adam. Der zweite Adam, dazu schreibt Soloveitchik, der zweite Adam antwortet auf den Ruf des Kosmos mit einer anderen Form kognitiver Gebärde. Er stellt nicht eine einzelne, funktionale Frage. Stattdessen ist sein Nachforschen metaphysisch und in drei Fragen gegliedert. Er möchte wissen, warum ist er, was ist er, wer ist er? Er überlegt sich, warum ist die Welt in ihrer Gesamtheit entstanden? Warum wird der Mensch mit dieser überwältigenden und gleichgültigen Ordnung der Dinge und Ereignisse konfrontiert? Er fragt, was ist der Sinn von all dem? Was für eine Botschaft ist in die organische und unorganische Materie eingebettet? Und was bedeutet die große Herausforderung, die mich von den Rändern des Universums wie auch aus den Tiefen meiner unruhigen Seele erreicht? Der zweite Adam überlegt weiter, Wer ist er, der mich permanent, uneingeladen und unerwünscht, wie ein beständiger Schatten verfolgt und genau in dem Moment, in dem ich mich umdrehe, um diesen geheimnisvollen, erschreckenden, numinosen Er entgegenzutreten, in die Abgeschiedenheit der Transzendenz verschwindet? Wer ist er, der Adam gleichzeitig mit Schrecken und Seligkeit, Demut und einem Gefühl der Größe erfüllt? Wer ist er, dessen lebensspendenden und lebenswärmenden Atem Adam dauernd fühlt und gleichzeitig fern und weit weg von allem bleibt? Um auf diese dreifache Frage zu antworten, wendet der zweite Adam nicht die funktionale Methode an, die der erste Adam erfunden hat. Er schafft sich keine eigene Welt. Stattdessen möchte er die lebende, gegebene Welt, in die er geworfen wurde, verstehen. Daher mathematisiert er die Phänomene nicht oder entwirft Konzepte von den Dingen. Er begegnet dem Universum in all seiner Farbenvielfalt, Pracht und Größe, untersucht es mit der Naivität, Furcht und Bewunderung eines Kindes, das in jedem gewöhnlichen Ding und Ereignis nach dem Ungewöhnlichen und Wunderbaren sucht. Während der erste Adam dynamisch und kreativ ist und Daten der Sinne in Gedankengebäude umwandelt, ist der zweite Adam aufnahmebereit und betrachtet die Welt in ihren ursprünglichen Dimensionen. Er sucht das Bild Gottes nicht in einer mathematischen Formel, sondern in jedem Lichtstrahl, jeder Knospe und Blüte, in der Morgenbrise und der Stille eines sternerfüllten Abends. Mit einem Wort, der zweite Adam erforscht nicht das abstrakte wissenschaftliche Universum, sondern die unwiderstehlich faszinierende qualitative Welt, in der er eine intime Beziehung zu Gott aufbaut. Also dieser zweite Adam, könnte man sagen, ist eher ein Philosoph, den es darum geht, Dinge zu verstehen und weniger jetzt vielleicht aktiv zu werden. Und so wie wir diese beiden Personen Adam gegenübergestellt haben, geht Soloveitchik dann weiter auch darauf ein, welche unterschiedliche Bedeutung das weibliche Pendant dazu hat. Zu dem ersten Adam sagt er, der erste Adam fühlt sich in Evas Gegenwart in praktischer, nicht ontologischer Hinsicht sicherer und wohler. Er wird nie zugeben, dass er es sich ontologisch nicht vorstellen kann, ohne Eva zu sein. Beide, Adam und Eva, handeln gemeinsam, arbeiten gemeinsam, verfolgen zusammen gemeinsame Ziele. Aber sie existieren nicht miteinander. Und das ist auch der Grund, sagt dann Soloveitchik, dass die beiden gemeinsam erschaffen werden nach Genesis 1. Nicht aufeinander bezogen, sondern von Anfang an als zwei, die gemeinsam, aber doch getrennt voneinander die Welt erobern. Der zweite Adam dagegen, schreibt Soloveitchik, ist immer noch einsam. Er hat sich von seiner Umgebung abgespalten, die das Objekt seines intellektuellen Blicks wurde. Und der Mensch gab allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Das heißt, hier in diesem Moment merkt der Mensch, er ist einerseits in der Lage, Namen zu geben, aber er findet kein Pendant in den Tieren, und gerade dadurch, dass er einen weiteren Blick auf seine Umgebung geworfen hat und Namen gibt, hat er auch gemerkt, wie allein er dasteht im Universum letztlich. Und damit ist er eben der einsame Mensch, um den es hier Soloveitchik geht, geworden. Und er schreibt dann weiter, an diesem kritischen Punkt muss Adam, wenn er seine Suche nach Erlösung vollständig verwirklichen will, eine Handlung initiieren, die zu der Entdeckung einer Gefährtin führt, die zwar wie er ein einzigartiges Individuum sein wird, aber die Kunst der Kommunikation mit ihm beherrschen und eine Gemeinschaft mit ihm bilden wird. Diese neue Kameradschaft wird nicht durch Eroberung erlangt, sondern durch Ergebung und Rückzug. Und er, Gott, ließ einen tiefen Schlaf auf Adam fallen. Und der erste Adam traf die Frau von sich aus, während dem zweiten Adam Eva von Gott vorgestellt wurde. Und dieser Adam aufforderte, sich mit Eva in einer existenziellen Gemeinschaft zu verbinden, die durch aufopferndes Handeln und Leiden geformt wird und in der er selbst ein Partner wurde. Gott ist niemals außerhalb der Bundesgemeinschaft. Und da geht es dann im Weiteren darum, wie sozusagen der Mensch aus seiner Einsamkeit herauskommen kann, eben durch die Gemeinschaft sowohl mit seinem Gegenüber als auch mit Gott. Ja, das wäre sozusagen unser erstes Thema. Und ja, vielleicht hören wir einfach mal, welche Eindrücke dazu kommen. Vielleicht auch Nachfragen noch dazu da sind. Für Kain und Abel habe ich hier zunächst mal eher mittelalterliche, traditionelle Ausleger gewählt. Und man kann viele Fragen zu der Geschichte stellen. Was mich besonders interessiert hat, war die Frage, wer trägt die Verantwortung für die Ermordung Abels und welche unterschiedlichen Interpretationen werden dafür gegeben? Zunächst mal einer der mittelalterlichen Ausleger, Radak, Rabbi David Kimchi. Diese Namen wie Radak, die entstehen in der Tradition immer dadurch, dass man die Anfangsbuchstaben des Namens zusammenzieht. Also das R steht für Rabbi, das D steht für David und das K für Kimchi und das wird dann mit Vokalen miteinander verbunden. Und das ist der normale Name, unter dem sie zitiert werden und bekannt sind. Und ist halt kürzer als der lange Name. Also ein Torah-Ausleger aus der Provence, die in dieser Zeit, 12. Jahrhundert, ein Ort war, wo ein sehr, sehr reiches jüdisches Leben und gerade auch was Torah-Auslegung angeht, stattfand. Und er geht darauf ein, dass ja im Bibeltext gesagt wird, dass Kain von der Frucht des Feldes darbrachte. Und hier sieht man so ein Beispiel, wie die Ausleger ganz nah an den Text rangehen. Er schreibt, erwähnt nicht, welche Frucht. Das heißt, der Text sagt von der Frucht, anstatt zu sagen, von dem Weinstock, von dem Feigenbaum, von was immer. Er sagt nur von der Frucht. Und jetzt kommt die weitere Interpretation, die sich auch auf ältere Midrashim schon stützt. Und es scheint, dass es eine Minderwertige war. Oder er brachte ihm da, also ihm Gott da, von dem, was übrig geblieben war. Deswegen von der Frucht sozusagen, nachdem er gegessen hatte. Und all dies drückt Geringschätzung aus. Und daher war sein Opfer nicht wohlgefällig. Und er brachte auch nicht von den Erstlingsfrüchten da. Denn wenn er das getan hätte, hätte die Schrift es gesagt, wie sie es bei Abel sagt. Daher wurde sein Opfer nicht angenommen. Denn vom Opfer Abels heißt es ja, dass er von den Erstlingen darbringt. Von den Erstlingen seiner Herde. Und bei Kain heißt es eben nicht von den Erstlingen seiner Frucht, sondern von der Frucht. Und daraus sieht er eben die Erstlingsfrüchte, das ist ja auch etwas, was später Gebot der Tora wird, dass von den Erstlingsfrüchten etwas im Tempel dargebracht werden soll. Das gilt als die hervorragende Frucht. Und hier sieht Radak jetzt daraus, dass bei Kain nicht von Erstlingsfrüchten die Rede ist, geht er davon aus, dass er eben gerade nicht die Erstlingsfrüchte dargebracht hat. Und er sagt dann, geht dann auch nochmal auf den älteren Midrasch und dem Midrasch heißt es, dass er Leinsamen darbrachte. Und darum wurden Kleider mit zweierlei Fäden verboten, damit nicht etwas von der Gabe Kains mit etwas von der Gabe Abels vermischt werde. Also wir sehen hier, wir haben ja im biblischen Text, Abel bringt von den Erstlingen seiner Herde dar. Kain bringt von der Frucht des Feldes dar, jeder von dem Bereich, in dem er arbeitet. Abel ist Hirte, Kain ist Bauer. Und dann heißt es im Text, und Gott schaute auf das Opfer Abels und auf das Opfer Kains schaute er nicht. Und da stellt sich sofort die Frage, ja, warum schaut er auf das Opfer des einen und nicht auf das Opfer des anderen? Und der biblische Text sagt es eindeutig nicht. Und die Linie, die jetzt hier Radak wählt, ist zu erklären, dass das Opfer Kains im Vergleich zum Opfer Abels minderwertig war. Und er versucht das sprachlich damit zum Ausdruck zu bringen, dass eben beim Opfer Kains nicht von Erstlingsfrüchten die Rede ist und auch nicht genauer gesagt wird, was er da bringt. Und man von daher annehmen kann, dass er etwas Minderwertiges dargebracht hat und deswegen sein Opfer nicht wohlgefällig war. Und damit hat er sozusagen das Problem gelöst und Kain selber die Schuld dafür in die Schuhe geschoben, dass sein Opfer nicht angenommen wird. Und interessanterweise versucht er dann auch zu erklären, warum der Midrash-Stellung gerade sagt, dass es Leinsamen war, die Kain dargebracht hatte, und verbindet das mit dem Verbot der Tora, das in Levitikus 19 und Deuteronomium 22 erwähnt wird, dass man nicht Kleider aus zweierlei Fäden und eben gerade nicht aus Flachs und aus Wolle tragen soll. Und der Flachs wäre ja dann eben das, was aus dem Leinsamen hervorgegangen ist, was Kain dargebracht hat. Und die Wolle wäre ein Produkt von den Schafen Abels. Und damit, und das eigentlich ja, das gehört zu den Geboten, wo man nicht weiß, warum sie gegeben sind. Und viele jüdische Ausleger auch sagen, so hat Gott es befohlen und das ist es. Wir brauchen gar nicht zu versuchen, eine Erklärung zu finden. Aber Radak sagt dann hier, der Grund oder zumindest ein Grund für dieses spätere Verbot ist, dass man nicht die Gabe Kains mit der Gabe Abels vermischen soll. Also er macht noch einen Schritt weiter, sozusagen der Geschichte auch Relevanz für praktische Tora-Gebote zu geben. Ramban, den hatte ich am Anfang schon mal kurz erwähnt in seiner Antwort auf Rashi, der sagt, dass die Geschichten im Buch Genesis einen großen Wert haben. Rabbi Moshe ben Nachman, der etwa zeitgleich zu Radak etwas später in Katalonien, vor allem in Gerona lebte und etwa um 1267 noch nach Jerusalem ausgewandert ist und wohl in Akko gestorben ist. Ramban geht das Problem an von der Frage, die Gott Kain stellt, nachdem er merkt, dass Kain zornig darüber ist, dass er seine Gabe nicht anerkennt. Da kommt ja dann, sagt Gott, ja, also ich habe es hier in der modernen Fassung der Einheitsübersetzung, wenn du gut handelst, darfst du aufblicken, wenn du nicht gut handelst, lauert an der Tür die Sünde. Ein Vers, der sehr schwer zu übersetzen ist und ich habe es von daher auch ein bisschen abgeändert, aber darauf baut also Ramban auf. Wenn du gut tust, wirst du Erhebung über deinen Bruder haben, denn du bist der Erstgeborene. Und das ist die Bedeutung von, warum zürnt es dich? Denn aus Scham vor seinem Bruder senkte sich sein Antlitz und aus Eifersucht auf ihn tötete er ihn. Dabei sagte er zu ihm, warum zürnt es dich über deinen Bruder und warum senkt sich dein Antlitz vor ihm? Ist es nicht so, dass wenn du gut tust, wirst du Erhebung über deinen Bruder haben und wenn du nicht gut tust, nicht nur ihm allein, wird Böses über dich kommen, denn vor dem Eingang deines Hauses lagert deine Sünde, um dich auf all deinen Wegen straucheln zu lassen. Auf dich geht ihre Begierde, dass sie danach lechzt, dir all deine Tage anzuhaften. Aber du wirst über sie herrschen, wenn du willst. Wenn du gut handelst, wirst du sie von dir entfernen. Er unterwies ihn in der Umkehr, die in seiner Hand liegt, dass er jederzeit umkehren kann, wenn er will, und er wird ihm verzeihen. Was Ramban zunächst sagt, ist, du hast überhaupt keinen Grund zu zürnen, eifersüchtig zu sein auf deinen Bruder, denn du bist der Erstgeborene. Damit, dass ich dein Opfer nicht anerkannt habe, ist dein Status als Erstgeborener noch gar nicht in Gefahr. Und im Grunde genommen solltest du über diese Episode hinweggehen und weiter Gutes tun und dann wird alles in Ordnung sein. Und sozusagen ist nicht so schlimm, dass ich dein Opfer nicht angenommen habe. Dann geht er weiter, im Grunde genommen die Verantwortung insofern Kain zu überlegen, zu sagen, ich, Gott, habe dich zwar provoziert, indem dass ich dein Opfer nicht angenommen habe, Aber es ist jetzt deine Entscheidung, was du damit machst. Du hast, dass ich dein Opfer nicht angenommen habe, hat dich nicht für immer deinem Bruder gegenüber abgesetzt. Es hat dir dein Erstgeburtsrecht nicht genommen. Und wenn du jetzt weiter Gutes tust, wird alles in Ordnung sein und du wirst sogar auch weiter deinem Bruder gegenüber der Erstgeborene bleiben. Aber wenn du das nicht willst, dann wirst du Opfer der Sünde werden, sozusagen. Aber auch da hast du jederzeit die Möglichkeit, umzukehren. Also man könnte vielleicht sagen, Ramban sieht hier durchaus eine Provokation Gottes, der durch das die Nichtannahme des Opfers Kains dazu geführt hat, dass Kain Abel zürnt. Aber er sagt, trotz allem, die Entscheidung liegt bei Kain. Er muss sich entscheiden, was er damit macht und ob er seiner Eifersucht, seinem bösen Trieb nachgibt und Abel tötet oder ob er sagt, nein, ich werde trotzdem Gutes tun und werde dann auch der Herrschaft der Sünde entgegen. Also, das ist so eine gemischte Darstellung, wer hier die Verantwortung für die Sache trägt. Eine ganz hart gegen Kain gehende Auslegung findet sich in den Pirkei der Rabbi Eliezer. Also Pirkei, das sind eigentlich Abschnitte, die Abschnitte von Rabbi Eliezer, mit dem Rabbi Eliezer, der eigentlich ein relativ früher Rabbiner aus dem zweiten Jahrhundert ist, ist das wohl nur nachträglich sozusagen untergeschoben worden. Die Forschung geht davon aus, dass dieser Midrasch aus dem 8. Jahrhundert stammt und hat auch eindeutige Spuren, also schon von islamischer Herrschaft. Insofern ist die Datierung einigermaßen sicher. Und es ist letztlich eine nacherzählte Bibel. Der Midrasch erzählt nochmal hauptsächlich das Buch Genesis und dann auch die erzählenden Teile von Exodus und Numeri nach. Und er kommt hier zu einer ganz überraschenden Interpretation. Und Adam, also er zitiert Genesis 5,3, also was passiert, nachdem Abel ermordet ist und Kain Gott verlassen hat. Und Adam war 130 Jahre alt. Da zeugte er nach seinem Bild und Gleichnis und nannte ihn Schät. Das ist der dritte Sohn, von dem dann ja die weiteren Nachkommen bis zu Noach hin abstammen werden. Und die Frage, die im Grunde genommen jetzt für Pirkei der Rabbi Eliezer kommt, ist, warum wird erst bei dem dritten Sohn gesagt, dass er nach seinem Bild und Gleichnis erzeugt wurde und nicht schon vorher von Kain? Und jetzt kommt die Erklärung. Von dieser Stelle lernt man, dass Kain nicht aus dem Samen, nicht aus dem Bild und nicht aus dem Gleichnis Adams war, bis Schät geboren wurde und wie sein Bild und Gleichnis war. Von dieser Stelle lernt man, dass Kain nicht Sohn Adams seines Vaters war, wie es heißt, da zeugte er nach seinem Bild und Gleichnis. Rabbi Shimon sagte, alle Generationen der Gerechten stiegen aus Schät auf und führen sich auf ihn zurück. Alle Generationen von Frevlern, die sich gegen ihren Felsen, also damit ist Gott gemeint, auflehnen und sich an ihm versündigen, stiegen aus Kain auf und führen sich auf ihn zurück. Das ist, denke ich, nochmal noch eine Steigerung, wenn Radak noch gesagt hat, es ist, das, was Kain darbringt, ist nicht in Ordnung, aber noch ontologisch sozusagen nichts Schlechtes über Kain gesagt hat, wird hier von vornherein gesagt, Kain war gar nicht der wahre Sohn Adams. Er ist im Grunde genommen von wem auch immer sozusagen geboren und nicht Bild und Gleichnis seines Vaters. Also es war eigentlich von vornherein schon klar, dass er nicht gerecht sein wird, sondern man könnte fast sagen, wahrscheinlich war der Satan sein Vater, wie es dann in der jüdischen Mystik teilweise weiterentwickelt wird. Und insofern war sozusagen schon von seiner Abstammung her alles vorprogrammiert, was er tun würde. Und interessanterweise wird dann auch eben alle Gerechten sind Nachkommen Schäts und alle Frevler sind Nachkommen Kains, was ja nach biblischem Bericht eigentlich völlig unmöglich ist, denn es werden zwar noch Nachkommen von Kain erwähnt im folgenden Kapitel, aber die gehen ja alle in der Sintflut unter. Es bleiben ja nur Nachkommen von Noach, die alle Nachkommen von Schät ist übrig. Also biologisch geht das gar nicht nach biblischem Bericht, aber Kain wird hier sozusagen zum Symbol für alle Frevler. Also das ist vielleicht so und eben dann weiter in jüdischer Mystik noch mehr ausgeführt, dass Kain so ein Symbol für den Samen des Satan wird, der in der Geschichte immer weiter wirkt. Und eine ganz andere Art von Auslegung haben wir dann bei einem moderneren Kommentator, Rabbi Simcha Meir HaKohen von Dwinsk, einem der wichtigen orthodoxen Ausleger, also in der Wende zum 20. Jahrhundert. Und er bezieht sich auf den Vers, wo es heißt, und Kain sprach zu seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren. Und das ist eine Frage, die jüdische Ausleger immer schon befasst hat. Was hat Kain zu Abel gesagt? Sozusagen, er sprach zu ihm, aber der Text sagt nicht was. Und man hat das auf unterschiedliche Weise versucht zu füllen. Und Rabbi Simcha Meir sagt jetzt, möglicherweise sagte sich Kain, also nicht zu seinem Bruder, sondern sagte sich selber, dass er, gepriesen sei er, sich bei seinen Worten, auf dich geht seine Begierde, du aber herrsche über ihn, auf seinen Bruder Abel bezog. Da muss man sagen, im Hebräischen sind die beiden, also ist sowohl Abel natürlich männlich, als auch das Wort für Sünde, Chet, ist männlich. Und von daher, wenn es das heißt, du aber herrsche über ihn, könnte ich theoretisch sagen, dieses Herrsche über ihn ist, bezieht sich auf Abel. Das Kain diese Worte Gottes so versteht, ich lese jetzt hier weiter, dass Abel danach lechze, ihn verloren gehen zu lassen und auszulöschen, jedoch du aber wirst über ihn herrschen. Das heißt, Kain wird über ihn herrschen. Und Kain deutete seine Worte nicht so, dass sie sich auf die Sünde beziehen. Und wie es der Targum, eben die anerkannte aramäische Übersetzung, erklärt. Und das ist die Bedeutung von und Kain sprach zu seinem Bruder Abel, dass er sich sagte, dass er, gepriesen sei er, sich auf seinen Bruder Abel bezog. Also dass dieses sagte zu im Hebräischen El im Grunde genommen nicht zu, sondern über gemeint. Und daher sagte er, gepriesen sei er, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir, will sagen, dass er, Gott, sozusagen Kains brennenden Zorn auf Abel verursacht hat. Denn darum schreit das Blut zu mir, zu Gott, weil ich der letztlich verantwortlich dafür bin. Und dann sagt Rabbi Simcha Meir ganz vorsichtig, diese Deutung ist nicht leicht zu akzeptieren. Also ich würde fast sagen, er hat Angst vor seiner eigenen Courage, eher zu interpretieren, dass Gott eine Mitverantwortung an der Tötung Abels hat. Er geht zunächst eigentlich von einem Missverständnis aus, dass Kain die Worte Gottes falsch verstanden hat und eben statt eine Warnung zu sehen, dass er sich nicht von der Sünde beherrschen lassen will, es interpretiert hat als den Versuch Abels über ihn zu herrschen und sich dem zu entziehen und Gott insofern Verantwortung dafür übernimmt, als er sagt, dass er sozusagen damit Kains brennenden Zorn verursacht hat, dass er sich nicht eindeutig ausgedrückt hat und Kain ihn falsch verstanden hat. Ist sicher keine leichte Argumentation. Ich möchte trotzdem erst noch den Midrash Tanhuma lesen und wenn wir dann noch Zeit haben, können wir versuchen, dann noch ein bisschen darauf einzugehen. Der Midrash Tanhuma, auch ein Midrash aus dem 9. Jahrhundert, hat eine Auslegung, die noch viel stärker die Verantwortung in Gottes Bereich legt. Da der Heilige gepriesen sei, er zu ihm, zu Kain sagte, wo ist dein Bruder Abel? Sagte Kain zu ihm, ich weiß es nicht. Bin etwa ich, auf Hebräisch Anochi, der Hüter meines Bruders? Und, also das ist der Bibelvers. Und das interpretiert jetzt der Midrasch weiter. Du bist der Hüter aller Geschöpfe und du forderst ihn von mir. Und Kain bringt selber ein Gleichnis. Womit lässt sich das vergleichen? Mit einem Dieb, der in der Nacht Geräte gestohlen hat und nicht gefasst wurde. Am Morgen fasste ihn der Torwächter und sagte zu ihm, warum hast du die Geräte gestohlen? Er sagte zu ihm, ich bin ein Dieb und habe meinen Beruf nicht vernachlässigt. Dein Beruf ist es, das Tor zu bewachen. Warum hast du deinen Beruf vernachlässigt? Und jetzt kommt Kain wieder direkt ins Gespräch mit Gott. Und jetzt sprichst du, Gott, so zu mir. Und Kain sagte auch, ich habe ihn getötet. Du hast den bösen Trieb in mir geschaffen. Du bist der Hüter von allem. Und mich hast du ihn töten lassen? Du bist es, der ihn getötet hat. Du, der du ich Anochi genannt wirst. Denn hättest du mein Opfer angenommen wie seines, wäre ich nicht eifersüchtig auf ihn geworden. Ich denke, das ist wohl die härteste Spitze, wie weit man gehen kann, zu sagen, du bist es, der ihn getötet hat. Also so weit ist der Midrasch bereit zu gehen, es zwar im Mund keins zu sagen, aber zu sagen, das Grundproblem dieser Geschichte ist, dass Gott nicht richtig gehandelt hat und letztlich nicht die Verantwortung bei Gott dafür. Und mir war auch wichtig, gerade schon in diesem Beispiel zu zeigen, wie frei und mutig die jüdische Auslegung auch ist, im Grunde genommen vor keiner Frage und auch vor keiner Anschuldigung an Gott zurückzuschrecken. Und das macht, das ist ein Midrasch aus dem 9. Jahrhundert, aber stellt damit sicher auch, steht gegenüber modernen Auslegungen, die vielleicht schon auch aus einer gar nicht mehr religiösen Ecke kommen und sagen, die problematische Person in dieser Geschichte sozusagen ist Gott. Ja, wir haben nur noch ein ganz paar Minuten Zeit. Sind möglicherweise auch noch Fragen, da überhaupt mal technisch diese Erklärer zu verstehen und wahrscheinlich auch noch Kommentare dazu. Und enden mit einer Welt, der Untergang bevorsteht. Also von einer großen Hoffnung in einen riesigen Abgrund im Grunde genommen, der uns dann in den nächsten Abschnitt beschäftigen wird.
Okay.
Ja, also von mir aus.